Der gesamte Kryptomarkt schaut gebannt auf die US-Notenbank. Wird sie mit einer Lockerung der Geldpolitik den Bitcoin-Kurs beflügeln? Welche Erwartungen sind an die nächste Notenbank-Sitzung gekoppelt und wie stark könnten die Auswirkungen auf den Kryptomarkt sein, dass wir gar im September das Comeback des Bullruns erleben werden?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Es ist Montag, der 8. September. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Und mir zugeschaltet ist wie immer unser BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. So, bevor wir zum großen Hauptthema kommen, eben den Zinsen der Notenbankpolitik, möchten wir uns erstmal natürlich die letzten 7 Handelstage anschauen. Da ging es ordentlich bergab. Die Stimmung ist überhaupt nicht gut gewesen. Wie ordnest du das jetzt ein?
Ja, also Bitcoin hat sich ja noch halbwegs vernünftig gehalten. Also hat sich stabilisiert in der abgelaufenen Handelswoche, hat die Woche geschlossen mit ungefähr 2% Kursplus bei 11.300. Sie sind eben gerade sogar mal kurz mittags wieder an die 112.000 gelaufen. Also es geht noch ein bisschen weiter gen Norden aktuell. Ein Grund zumindest mal für paradoxerweise wie immer war in der Vorwoche vor allen Dingen dann auch die schwachen Arbeitsmarktdaten. Also Bad News sind dann vielleicht wieder Good News. Das werden wir gleich noch genauer aufdröseln. Die Zinssenkungen sind in der Folge, also die Wahrscheinlichkeit für die Zinssenkungen im September sind dann am Freitag nämlich auf 100% hochgeschnellt. Und zudem sahen die Bitcoin-ETFs in der Woche mal wieder zuflüssig, jetzt die zweite Woche in Folge von, ich sag mal, moderaten 246 Millionen US-Dollar, aber immerhin gab es wieder Inflows und diese Outflows der Vormonate waren dann erstmal gestoppt, vor Wochen eher gesagt. Und die, nicht ganz so gut sieht's aus bei Ethereum, ihr wisst es, da lief es in der Vorzeit immer gut und die Ethereum musste aktuell federn lassen zum Wochenschluss. Gut 3% an Wert verloren. Hier waren es im Endeffekt dann auch größere Abflüsse. Zweite Woche in Folge bei den Spot-ETFs. In diesem Fall auf Wochensicht im Umfang von 787 Millionen US-Dollar. Also relative Underperformance, was die ETFs auch angeht. Zudem scheint so ein bisschen das Narrativ der ETH Treasuries sein, vielleicht vorerst Zenit überschritten zu haben. Insgesamt vielleicht, um das zu komplettieren, XRP und Solana sahen noch ganz vernünftig aus. Das war am Rande am 10. Sven, falls du es noch nicht am Schirm hast, am 10. Oktober sollen übrigens, läuft die Deadline aus, die Finale für die Entscheidung der Solana Spot ETFs. Also kriegen wir da eventuell was. Und bei XRP wissen wir ja auch, dass es fast soweit ist. Also wahrscheinlich profitieren die gerade so ein bisschen von diesem Hopium der ETFs, sag ich mal.
Alles klar. Dann danke für die erste Einordnung, Stefan. Und an dieser Stelle immer noch der Hinweis und die Bitte vor allem auch, wenn es euch gefällt, dann liked doch gerne unsere Beiträge, teilt, abonniert uns, das würde uns sehr freuen, hilft uns ordentlich weiter, dass wir mehr Zeit haben, hier gute Arbeit zu machen für euch. Und jetzt geht's weiter mit den Tops und Flops der vergangenen Handelswoche. Und da die Frage, Stefan, welche Coins waren in dieser Woche stark und welche schwach? Starten wir mit den starken natürlich.
Ja, also zusammen mit einer Stabilisierung bei Bitcoin konnte auch die Mehrheit der Altcoins immerhin mal wieder im Wert zulegen, also unter den Top 100. Angeführt wird die Liste vom, mir schmeckt's gar nicht, aber wir führen es auf, vom relativ jungen Projekt MemeCore heißt das, ist wohl, glaube ich, im Juli gestartet. 166% Kursplus im Wochenvergleich und sie nennen sich selber die erste Layer-Blockchain für Memes, genauer gesagt für Memes 2.0. Und das hat dann eine Rallye ausgelöst, da gab es dann wohl auch einen Airdrop und so, was ich da mitbekommen habe. Das Memecoin-Narrativ scheint also vorerst erstmal wieder zurück. MemeCore sieht sich sehr als erste Meme-Layer-One-Blockchain, die Meme-Projekte fundamental unterstützen will, etwa durch Meme-Vaults oder ein eigenes Memo MRC20 Reserve System. Also was das dann genau bedeutet, im Endeffekt wird man wahrscheinlich auch über die Zeit dann sehen. Wenn ich mir die Homepage allerdings anschaue, ich war da vorhin mal kurzfristig drauf, da graut mir schon wieder Böses. Also die Grafik der Homepage sieht aus wie Computerzeitalter der 90er Jahre. Scheint so gewollt, aber da sehe ich dann wieder die Nachhaltigkeit bedroht. Ja, auch bei Pampfern, das komplettiert vielleicht so ein bisschen dieses Meme-Nachfrage aktuell, konnte weiter zulegen und wie schon in der Vorwoche deutlich gen Norden springen. In dieser Woche waren es knapp 38% und das untermauert leider so ein bisschen den Shift weg von Utility. Utility ist ja quasi alles, was Ethereum ist, kann man primär sagen, hin zu Memes aktuell. Der Grund, das hatten wir in der Vorwoche schon angesprochen, sind weiterhin diese anhaltenden Rückkäufe von Pump-Token durch die Pump-Entwickler. Wir hatten ja in der Vorwoche schon einen Anstieg von 33% gesehen, jetzt wie gesagt nochmal 38%. Der dritte Outperformer der Woche ist Worldcoin, eigentlich kein klassischer Meme-Coin, hat zumindest eine Art von Utility vielleicht, mit ebenfalls, oder jetzt sogar 42% Kursplus, für den waren es noch 38%. Und die Performance hier, ja, primär eigentlich getrieben durch Spekulationen um eine WLD Treasury, also dass ein Unternehmen dann im Endeffekt Worldcoin in eine Treasury aufnimmt. Zudem hatte wohl, habe ich noch gesehen, der Investor Raoul Paul, sagte ja auch was, zuletzt ein WLD-Video aufgenommen und ich sag mal, der schilt gerade so ein bisschen Worldcoin und der hat natürlich ein Standing und dann gibt es ein paar Leute, die da hinterherlaufen.
Ja. Tja, mit den Meme-Coins auf jeden Fall echt nervig. Ne? Ich glaube, das Narrativ ist nicht totzukriegen. Es kommen immer wieder neue Projekte heraus und nehmen dann Kapital vor oder ziehen Kapital von den ja substanziellen Projekten ab. Aber ich finde zumindest mit Worldcoin zumindest ein Projekt dabei, was ich eigentlich ganz spannend finde auf jeden Fall. Gibt es ja auch mit ChatGPT oder OpenAI durchaus Verflechtungen. Also vielleicht gibt es da auch in der Richtung noch irgendwelche News-Sons in Zukunft. Und Raoul Paul hat eigentlich, wie ich finde, immer eine ja, Ahnung, also ich schätze seine Meinung von Raoul Paul. Natürlich weiß man nicht, ob da vielleicht auch Geld geflossen ist an irgendeiner Stelle, dass er das dann supportet, aber naja, wir werden es dann sehen. Es gibt aber noch weitere Projekte, die gut liefen. Und zwar Isina und Hyperliquid. Einmal 18, einmal 13% konnten die hinzugewinnen. Was ist da vorgefallen, Stefan?
Bei Isina war es die News, da hatten wir auch eine Schlagzeile, das war heute Morgen auch drin in unserem quasi Kursentwicklung übers Wochenende. Dass die News, dass das ENA Treasury Unternehmen namens Stablecoin X am 5. September bekannt gegeben hatte, im Rahmen einer Pipe-Finanzierung nochmal 530 Millionen US-Dollar für ENA-Käufe eingesammelt zu haben. Und das würde logischerweise das Angebot, also den Circulating Supply, an ENA-Coins weiter verknappen, wenn die im Endeffekt dann in eine Treasury aufnehmen und dann erstmal nicht vorhaben zu verkaufen. Kam insgesamt gut an. Lustigerweise ENA gestiegen, obwohl die ja eher eigentlich auch mit Ethereum korrelieren und Ethereum sich eher schwach gezeigt hat und viele Coins aus dem Ethereum-Ökosystem. ENA kann sich da so ein bisschen abkapseln gerade. Hyperliquid hingegen plant, und das finde ich eigentlich spannend, die Einführung eines eigenen Stablecoins, USDH. Und das Stablecoin-Unternehmen Paxos hatte dazu nämlich einen Vorschlag für die Einführung von USDH vorgelegt. Und dieser soll als erster Hyperliquid-Stablecoin vollständig compliant sein, sowohl mit dem US-amerikanischen Genius Act als auch mit der europäischen MiCA-Regulierung. Und dies dürfte vor allem dann lustigerweise nämlich USDC gar nicht so schmecken, denn aktuell macht, und das haben die viele nicht auf dem Schirm, nicht USDT auf Hyperliquid das Rennen, sondern tatsächlich USDC. Die haben oder sorgen für ungefähr 95% der gesamten Stablecoin-Versorgung auf Hyperliquid. Und bei einem Gesamtvolumen von rund 5,6 Milliarden US-Dollar ist das natürlich kein Pappenstiel. Und ein proprietärer Stablecoin USDH könnte nämlich dann im Endeffekt die Abhängigkeit von USDC deutlich reduzieren. Dafür steht nämlich auch dann, nächste Woche eine Governance-Abstimmung an bei Hyperliquid am 14. September. Und Ziel ist es, ein Hyperliquid-Aligned-Compliant-Stablecoin zu etablieren, da setzen wahrscheinlich auch die Anleger gerade drauf, um nämlich Einnahmen aus den Reserve-Assets innerhalb des eigenen Protokolls zu halten. Also sprich, das Geld nicht mehr Circle zu geben, einfach gesagt, sondern es im Endeffekt selber zu behalten. Das scheint Anlegern zu gefallen. Hype erreicht in dieser Woche, war zwar nicht unter den stärksten Performance, aber weiterhin ordentlich im Plus und hat im Endeffekt auch ein neues All-Time-High gemacht jetzt gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Hyperliquid, da läuft's.
Ja, die wissen, die sind clever auf jeden Fall, dass sich das Geld auch nicht entnehmen lassen. Und ich meine, sie sind ja echt rasant aufgestiegen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich dann mir die Top-Coins anschaue und auf Platz 11 oder so dann auf einmal Hyperliquid sehe. Das ist immer, denke ich, wow. Das ist noch gar nicht so lange her, dass es die noch gar nicht gab, praktisch in den Top 100. Also das ist echt beeindruckend. Und Verlierer gibt es aber auch. jede Woche. Was sind da die größten Underperformer, die wir haben?
Ja, man kann sich da so ein bisschen freuen vielleicht, oder ich zumindest. Die Liste der Verlierer wird eindeutig von Token dominiert, wo, ich sag mal, Familie Trump ihre Finger im Spiel hat. Allen voran World Liberty Finance. Wilfi hatte ja in der Vorwoche seinen TGE, also seine Erstlistung. Kennt mehr oder weniger aktuell nur eine Richtung, und zwar gen Süden. Seit Handelsbeginn verlor der Coin zweistellig im Wert. Nicht wundern, der ist noch nicht 7 Tage gehandelt. Also das ging letzten Dienstag los. Aber die haben insgesamt bislang sozusagen seit Listung 31% verloren. Und ja, da gibt es viele Kritiker. Man redet von zu hoher Zentralisierung. Also die Frage, ist das Blockchain-Narrativ da überhaupt noch gegeben? Willkür bei der Blacklistung von Wallets. Unter anderem wurde das Wallet des größten Einzelinvestors und vermeintlich ja auch Buddies von Herrn Trump gebannt, und zwar Justin Sun. Und der hat sich dann auch schon wild zu Wort gemeldet und hat gesagt, also hier, das geht ja so nicht, und er hätte auch gar nicht vor zu verkaufen. Also da passiert viel Komisches im Hintergrund, muss man einfach sagen. Auch Kronos, der in den Vorwochen ja im Zuge eines Invest der Trump Media zuletzt wurden nochmal 105 Millionen US-Dollar investiert in Crow Token und einem geplanten CRO-ETF. Da hatte Kronos deutlich zugelegt in den Vorwochen. Ja, muss in den letzten 7 Tagen zumindest ein wenig federn lassen, weil soweit ich weiß ungefähr gut 8% aktuell im Wochenvergleich runter. Ja, und davon wurde wahrscheinlich dann auch so ein bisschen dieser Trump-Meme-Coin mitgeschliffen. Der verliert nämlich immerhin noch ungefähr 7% im Wochenvergleich. Dies alles dürfte Herrn Trump und seinem Clan, muss man aber sagen, ja schon fast ein bisschen egal sein. Trumps Kryptovermögen überstieg zuletzt ja erstmals sein Immobilienvermögen, hat man auch eine Schlagzeile zu. Und auch seine Söhne scheinen nämlich durch Wilf, also World Liberty Finance und Co. nun, ja, zumindest auf dem Papier in die Riege der Milliardäre aufgestiegen zu sein. Da sieht man, wie verrückt das alles ist. Und auch daher hatte ein Ethereum-Entwickler, also nicht nur Justin Sun hatte sich beschwert, dass er da geblacklistet wurde mit seinen Wallets, sondern auch ein Ethereum-Entwickler, der dort in WLFI investiert war, hat auch gesagt, sein Wallet wäre jetzt blockiert worden. Und hat im Endeffekt ja diese ganze Gemache um die Trump-Familie als eine neue Mafia betitelt. Da weißt du, wo es hingeht.
Ja. Ja, problematisch auf jeden Fall, dass Trump hier so einen Impact hat. Irgendwie, man sieht auch Fluch und Segen zugleich. Man freut sich auf der einen Seite, dass er Krypto ja irgendwie eine Pro-Position einnimmt, aber gleichzeitig eben auch ja korrupt praktisch oder hier wirklich nicht nach legalen oder nach zumindest ethisch schwierigen Wegen hier irgendwie da voranschreitet. Das ist echt ein Problem. Jetzt wäre die Frage nochmal ein bisschen mit der Reputation des ganzen Kryptosektors vielleicht an der Stelle, weil ja, wir können das differenzieren, wir beide. Wir sagen, das ist halt Trump und seine Projekte, aber glaubst du, dass es vielleicht auch ein Problem ist für die Menschen dort draußen, die sich nicht so mit Krypto auseinandersetzen, dass sie sagen, Trump steht pars pro toto praktisch für die Nicht-Legitimität des Kryptosektors?
Naja, wir wissen zumindest mal, ganz viele haben damals, als der Trump-Hype war, das war im Endeffekt das Ende auch der Meme-Coin-Rallye, da haben sie alle richtig Geld verloren. Und ja, Reputation zum einen, also da fragt man sich natürlich, ne, ist das alles noch Blockchain, ist das dezentral, wenn der Präsident des wichtigsten oder des größten und wirtschaftsstärksten Landes der Welt da so im Hintergrund die Strippen zieht und sich selbst einfach bereichert. Es klaut zudem, und das ist so ein zweites Problem, einfach Liquidität. Also die haben der Wilfi-Token, als der am ersten Tag gehandelt wurde, da waren Milliardenumsätze. Der hatte zwischenzeitlich höheres Handelsvolumen als Bitcoin. Da ging es wirklich hoch her. Und wenn die Leute dort natürlich dann wieder reingefomot haben und das Ding jetzt dann in der Folge runtergeschmiert ist, ich glaube von ungefähr, in der Spitze stand der knapp oberhalb der 40 Cent, jetzt handeln wir ungefähr bei 20 Cent. Ist das natürlich wieder Geld, was guten Projekten womöglich dann fehlt oder wo die Leute sonst vielleicht in andere Projekte investierten oder die vielleicht diese Projekte gehalten hätten, sie aber abgestoßen haben, weil sie gesagt haben, Mensch, dieses Wifi-Ding, das wird jetzt eine ganz große Nummer, und im Endeffekt sitzen sie jetzt wieder in den Nassen und sind dann die Exit-Liquidity für den Trump-Clan. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch.
Nee, auf keinen Fall. Ich würde sagen, lass uns da einfach einen Haken dran machen, bevor wir uns über aufregen und zum Hauptthema fortschreiten. Und da geht es, wenig verwunderlich, um die US-Notenbank, um Jerome Powell. Und die Frage, die sich alle stellen, wie geht es mit der US-Notenbankpolitik weiter? Vieles deutet schon darauf hin, aufgrund schlechter Arbeitsmarktdaten, dass es ja jetzt im September zu einer Zinssenkung kommen wird. Aber die Frage ist natürlich, wie hoch wird diese sein? Was sind so die Bemerkungen vielleicht auch, die ein Jerome Powell machen wird? Denn wir alle wissen, Krypto und Bitcoin, die mögen Liquidität. Wenn die Liquidität durch ja günstige Refinanzierungssätze steigt oder ja incentiviert wird, dann ist das positiv für die Kurse, oftmals zumindest. Wir werden später noch erklären, warum das nicht immer der Fall ist. Aber erstmal, Stefan, wie schlimm ist eigentlich die Lage? Wird jetzt Jerome Powell wirklich senken müssen im September, weil die Wirtschaft ihm keine andere Wahl lässt?
Ja, das Interessante ist vor allem, wir wussten, also wir gehen jetzt seit Wochen eigentlich davon aus, man sieht es auch immer, wenn man guckt, an zum Beispiel in der CME, schwankt so zwischen, dann war es mal wieder auf 80% runter, dann wieder auf 90%, jetzt am Freitag waren es dann wieder 100%, also spricht der Marktpreis 100% eine Leitzinssenkung im September ein, die hatte er ja auch bei seiner Rede in Jackson Hole so durchklingen lassen, das wird wohl so kommen. Interessant ist jetzt aber, dass im Zuge dieser Arbeitsmarktdaten, die wir letzten Freitag gesehen haben, kommen wir gleich noch drauf, jetzt dann auch 85% der ja, Marktakteure eine Leitzinssenkung im Oktober sehen und dann sogar nochmal 78% im Dezember. Nicht wundern, im November gibt es keine. Also deswegen, also man kann einfach sagen, die nächsten drei Termine jeweils eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte. Das ist erstmal so das Basisszenario. Und das klingt ja eigentlich pauschal erstmal alles super. Allerdings, und das sage ich immer, der Teufel steckt da im Detail, deswegen darf man, ist das so ein bisschen Augenwäscherei. Denn eine derartige Senkung muss dann ja irgendwie ein Stück weit auch als Notmaßnahme der FED auf die Probleme der Wirtschaft interpretiert werden. Und nicht unter eigentlich dem Aspekt einer Angleichung an die Inflationsrate. Eine lange Zeit hat man gesagt, Mensch, Inflationsrate ist ja deutlich unter 3%, war in der Spitze oder im Tief bei in den USA ja auf, ich glaube, 2,4%. Der Refinanzierungssatz waren bei über 4%. Da hat man gesagt, Mensch, da ist so eine Kluft dazwischen, die müssen doch jetzt mal runter. Trump hat gefordert, alle haben sie gefordert. Der Markt hat gesagt, Mensch, die Fed ist wieder late to the party, beziehungsweise behind the curve. Und ja, wenn man dann aber mal ein bisschen auf die Arbeitsmarktdaten schaut in der Vorwoche, ja, die waren erneut unterirdisch und sogar nochmals schlechter als erwartet. Denn erwartet wurden für den August 75.000 neu geschaffene Stellen. Wie viel sind es geworden? 22.000. Und alles unter 50.000 ist so eine Schwelle, da weiß man, das ist wirklich echt mies. Und zudem wurden die Zahlen der Vormonate dann nochmals revidiert. Im Juni hat nämlich die US-Wirtschaft sogar 13.000 Stellen eingebüßt. Das gab es seit Corona nicht mehr, muss man einfach mal so sagen. Und die Arbeitslosenzahlen, die Arbeitslosenquote ist mit 4,3% zudem auf dem höchsten Stand seit August 2024 wieder. Zudem, und das ist wieder ein wichtiges Detail, vielleicht was viele nicht kennen, was aber zeigt eigentlich auch die Unsicherheit so ein Stück weit unter Arbeitnehmern selbst, dass nämlich die sogenannten Labor Quits heißen, die Anzahl der Arbeitnehmer, die ihren Job planen zu kündigen, in der Hoffnung vielleicht auf eine besser bezahlte Stelle, vielleicht auch in einen anderen Bundesstaat zu ziehen und so. Das ist in den USA eigentlich ziemlich verbreitet, kann man mal so sagen. Und das ist auf das niedrigste Niveau seit der Great Financial Crisis 2008, 2009 gefallen. Und das untermauert ja die Unsicherheit eindeutig der Arbeitnehmer vor einer deutlichen Eintrübung in der Wirtschaft, dem womöglich dann Einbruch in der Nachfrage nach Arbeitskräften und im Endeffekt daraus resultierender steigender Arbeitslosenquote.
Ja, ganz schön schneller Abschwung. Man könnte jetzt echt daraus ziehen, ja, vielleicht sind sogar 50 Basispunkte jetzt gerechtfertigt. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil allein Jerome Powell, ich glaube, Trump gar nicht diese Genugtuung geben wird, zu sagen, ich mache jetzt 50 Basispunkte. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er damit ein Schuldeingeständnis eigentlich macht. Aber ja, sieht echt heftig aus, finde ich, dass das Bild. Und glaubst du, dass die 50 Basispunkte dann doch kommen werden? Vielleicht siehst du eine Chance überhaupt? Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen.
Also die Fed dürfte nach Analystenmeinung nun, also zumindest mal zunehmend gezwungen sein, im September und womöglich auch Oktober und Dezember, hatten wir gerade die Quoten schon gesehen eingangs, die Zinsen zu senken. Zudem ist tatsächlich aber auch die Wahrscheinlichkeit eines 50 Basispunkte Cuts wie wir den ja auch lustigerweise genau vor einem Jahr gesehen hatten, im September 2024, deutlich angestiegen. Damals hat man ja im Endeffekt dann im Nachgang gesagt, die Fed hätte probiert, Herrn Biden noch ein Wahlgeschenk zu geben. Dafür wurde Herr Paul dann auch hart kritisiert, allen voran natürlich durch Herrn Trump. Und die Fed muss jetzt eigentlich ihr Augenmerk einfach stärker als erwartet weg von Inflation in Richtung Rettung der Wirtschaft, um es mal so zu sagen, lenken. Und darf aber gleichzeitig die Inflation nicht gänzlich aus den Augen lassen, weil auch die war ja, da kommen wir auch gleich drauf, weil wir diese Woche ja auch Inflationszahlen sehen, auch wieder angestiegen. Das heißt, er sitzt da jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen. 50 Basispunkte, um auf deine Frage zu kommen, wäre schon heftig, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass die Quote, also quasi der Prozentzahl an Marktakteuren, die Chance sehen für eine 50 Basispunkte Cut, auch hochgegangen ist. Also wir hatten in der Vorwoche nicht nur, dass wir jetzt die 100% im September definitiv sehen, um 25 Basispunkte, sondern ein kleinerer Anteil sah man dann auch, wenn ich bei Bloomberg gehört habe, die auch gesagt haben, jetzt müssen eigentlich mal 50 Basispunkte ran, weil unserer Wirtschaft geht es wirklich schlecht.
Ja, es ist spannend, wie schnell so ein Zielkonflikt von der einen Seite, nämlich zur Geldwertstabilität, auf die andere Seite schlagen kann, nämlich eben Beschäftigung dann vor allem oder auch generelle Wirtschaftsdaten. Metrik kann man auch sagen, ist vielleicht die Produzentenpreisentwicklung. Also die Kosten, die im Unternehmen auch haben. Und wenn die steigen, dann werden die Kosten ja auch oft an die Verbraucher weitergegeben, eben wenn die Produzentenpreise steigen. Und damit lassen sich Rückschlüsse ziehen für die eben, ja, Verbraucherpreisinflation. Das würde ich mir gerne mit dir nochmal anschauen, Stefan. Die PPI, also Produzentenpreise, die steigen aber auch an, oder? Das ist ja eigentlich jetzt erstmal schon ein Problem, wenn wir die Zinsen senken wollen. Wie siehst du das?
Die sind definitiv immer der Vorläufer, ne? Also die Erzeugerpreise, seht ihr jetzt auch gerade, wenn ihr bei YouTube schaut, die Grafik, ansonsten, ich trage es gerade vor, die waren ja im Vormonat schon massiv angestiegen. Zuletzt von 2,5 auf 3,3%. Lag damit auch deutlich über den Erwartungen, damit man mal eine Vorstellung hat, sogar im Monatsvergleich, es gibt ja immer die auf Jahresbasis, dann im Monatsbasis, auf Monat fand ich noch komplett verrückt, da waren 0,2% erwartet, 0,9% sind es geworden. Also da sieht man die Nachwehen durch die Strafzölle und die damit gestiegenen Importkosten für die Industrie scheinen da jetzt durchzuschlagen. Man rechnet nun für den aktuellen Monat, also quasi die Zahlen für August jetzt, rechnet man sogar mit 3,6% und trifft dieses ein, und da haben wir dann wieder die Krux quasi auch für die Fed, würde die Gefahr nämlich einer zweiten Inflationswelle, wie wir sie schon mal in den 1970er Jahren gesehen haben, ebenfalls wieder weiter zunehmen. Und das ist ja das, was Herr Paul eigentlich die ganze Zeit verhindern wollte, weshalb er gesagt hat, Wir beobachten, dass nicht, dass wir genau dieses 1970er unter Paul Volcker damals geschehene Szenario so einer zweiten Welle wiedersehen. Und denn irgendwann ist klar, die gestiegenen Produktionspreise, die werden irgendwann vermutlich von den Unternehmen an die Verbraucher weitergeleitet werden müssen.
Ja, das ist echt kein schönes Szenario. Ich glaube, das ist die große Angst eines jeden Staates, auch so Richtung Stagflation abzuwandern. Wirtschaft läuft nicht gut, du kannst aber die Zinsen nicht senken, weil eben die Inflation dann noch weiterhin hartnäckig ist oder gar steigt. Also ganz, ganz doofe Situation. Lass uns jetzt dann eben im nächsten Schritt aber eben auf die Verbraucherpreise schauen. CPI-Daten, wo stehen wir da aktuell? Was können wir da erwarten?
Ja, also die CPI-Daten, ist interessant, die lagen zuletzt ja noch im Rahmen der Erwartungen. Also waren sogar, ich glaube, minimal darunter. Ich glaube, 2,8% waren erwartet, 2,7% waren es geworden. Das klingt jetzt erstmal alles positiv, jedoch war es immerhin, und das muss man, darf man nicht vergessen, im Jahresvergleich ein Anstieg von 2,4 auf 2,7%. Problematisch wird es, wenn sich diese Tendenz weiter verfestigt. Und da ist vielleicht auch die Chance, um das mal vielleicht schon mal vorauszunehmen. Für den Monat August rechnen die Experten nämlich jetzt mit einem weiteren Anstieg auf 2,9%. Das würde im Grunde genommen auch bedeuten, die Hersteller leiten das sukzessive an die Verbraucher weiter. Und dementsprechend interessant, bärisch positionieren sich nämlich auch aktuell einige Anleger am Optionsmarkt. Das sind ja traditionell eher die Profis. Da sieht man viele Absicherungsgeschäfte gen Süden. Also Puts kaufen ist aktuell viel teurer als Calls. Und Anleger schlicht und einfach rechnen damit dementsprechend mit einer negativen Kursentwicklung infolge der Bekanntgabe der Inflationsdaten. Und hier besteht zumindest mal in dieser Woche, kurzfristig, wir denken jetzt mal von Woche zu Woche, ein Lichtblick, sollte sie nicht, nämlich der erwartete Anstieg nicht bestätigen, ne, und diese 2,9% nicht erreicht werden. Wir kommen vielleicht bei 2,8 rein oder wir sehen sogar einen unveränderten Wert von 2,7, was dann im Endeffekt bedeuten könnte, okay, die Auswirkungen der Strafzölle sind zumindest mal doch weniger stark oder aktuell weniger stark als erwartet. Und dann scheuen sich vielleicht im Endeffekt die Hersteller auch die gestiegenen Preise auf der Erzeugerpreisseite, also bei den Imports von Rohstoffen, an die ohnehin, muss man ja sagen, so ein bisschen konsumscheueren Privathaushalte weiterzugeben, könnten dann nämlich ausgerechnet Bitcoin und Co. davon profitieren. Gerade, weiß doch immer, wenn alle short sind, dann geht's in die andere Richtung. Wenn alle schreien, juhu, morgen 200.000, dann war es das meist das Top. Also insofern, kurzfristig könnte das uns so ein bisschen in dieser Woche Entlastung geben. Ob das allerdings für eine nachhaltige Kursrallye ausreicht, ist zumindest mal ungewiss. Ich glaube, da müssen wir dann definitiv auf die FED und die PK von Herrn Powell warten.
Lass uns mal von diesen temporären Hoffnungen mal auch nochmal auf das Big Picture kommen. Und wir sprechen die ganze Zeit ja oder sehr oft darüber, Leitzinssenkungen sind gut für Bitcoin, weil Logik ist klar, Bitcoin ist ein Makroasset, ist knapp und wenn eben die Geldmenge erhöht wird durch lockere Refinanzierungsbedingungen, dann steigt der Kurs. So gut, so einfach, hat in der Vergangenheit super funktioniert und das ist das Grundprinzip. Jetzt ist aber der Punkt, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Stefan, wenn es jetzt echt so schlecht aussieht, die Leute auch kein Geld mehr in der Tasche haben im Zweifel, ne, weil Arbeitslosigkeit steigt, die Menschen verunsichert sind, also Konsumzurückhaltung haben, das Geld vielleicht doch eher, wenn dann überhaupt aufs Cash aufs Konto packen, dann sind Rate Cuts ja gar nicht per se gut für Bitcoin. Also wie beurteilst du das nochmal aus dieser Perspektive zu sagen, auch gerade auch mit Blick auf den traditionellen Aktienmarkt, vielleicht sollten wir uns das gar nicht so sehr wünschen, schnelle Leitzinssenkungen.
Und genau das ist jetzt das Problem. Eine Zinssenkung, um die Kluft zwischen Leitzinsniveau und Inflationsrate, wie von Trump, seinem Finanzminister Bessent und auch vielen Akteuren in den letzten Monaten ja gefordert, ist halt das eine. Muss die Fed aber nun reagieren, weil die US-Wirtschaft abzustürzen droht, ist die Kursentwicklung des S&P 500 in den Folgemonaten ob vermeintlich toller Zinssenkungen, nämlich eindeutig negativ. In der Historie war dieses viermal der Fall, dass im Endeffekt eine Leitzinssenkung kam und in der Folge die US-Wirtschaft in die Rezession rutschte, so rum, und sorgte für im Endeffekt eine Kurskorrektur des größten Aktienindex, des S&P 500, von 10% nach 3 Handelsmonaten nach der ersten Zinssenkung und einer durchaus schwachen Kursentwicklung sogar in den 9 darauffolgenden Monaten. Also wenn ihr die Grafik anguckt, da ging es bestenfalls seitlich, aber im Grunde genommen diese Rallye in Richtung weiter gen Norden, wir wissen, S&P 500 hatte unlängst wieder neues All-Time High gemacht etc., das ist dann zumindest erstmal in Gefahr oder womöglich auch gestoppt.
Ja, ich glaube, deswegen, es kann auch, wenn es zu so einer Rezession kommt, dann auch wirklich doch nochmal düster werden für Krypto vielleicht auch. Ne? Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich finde aber auch, da kann man noch weiter rauszoomen insgesamt, zeitlich vor allem rauszoomen und sagen, okay, am Ende des Tages muss die USA aber irgendwie ihre Schulden finanzieren. Egal, was jetzt mit der Wirtschaft passiert, im Zweifel müssen sie mehr stimulieren, die Wirtschaft, wenn es eben weiter runtergeht. Auch wenn sie kurzfristig vielleicht nicht die Leitzinsen senken können, aber dann muss im Zweifel auch mal eine Notenbank eintreten und sagen, ich kaufe halt Staatsanleihen zum Beispiel auf, mache also QI dann perspektivisch auch, also bringe darüber dann eben auch mehr Geldmenge in den Markt rein. Und ich persönlich bin der Meinung, die USA haben aktuell ungefähr 1 Billion US-Dollar Zinslast pro Jahr, dass sie zahlen müssen. Das ist ein enormer Haushaltsposten, ist das. Drittgrößter aktuell, meine ich, neben Militär und Gesundheit oder Sicherheit auch nochmal. Also eine extreme Belastung. Es gibt ja auch schon Hochrechnungen, wie stark jetzt die Schulden steigen werden. Nochmal, wir sind bei 120% aktuell. In den nächsten 10 Jahren rechnet man zwischen 150-170% Staatsverschuldung. Und das ist natürlich bei diesen Zinssätzen, die wir aktuell haben, echt eine krasse Belastung. Also auch da werden die Rufe von durchaus seriösen Vertretern, jetzt nicht nur von Crash-Propheten, sondern auch Leuten, die Ahnung haben, immer lauter. Ray Dalio ist hier ein bekanntes Beispiel, der auch meint, ja, wenn das so weitergeht, dann sieht er auch in den nächsten Jahren eine enorme Gefahr, dass der Finanzmarkt oder der amerikanische dann auch kollabiert, im Zweifel sogar. Also ich bin da in der langen Frist entspannt, was das angeht, das Thema Geldmenge und die daraus resultierende Bitcoin, der Zufluss in Bitcoin, aber kurzfristig, auch vielleicht sogar mittelfristig mit den Problemen, Stefan, die du auch gerade skizziert hast, eben, die da drohen in der Wirtschaft und dieser auch Stagflationsthematik, wo dann doch vielleicht zum Teil die Hände gebunden sind, das kann echt ungemütlich werden. Also vielleicht auch da nochmal dein Fazit, Stefan, wie siehst du das vielleicht auch, ja, mittelfristig so, das Ganze?
Ja, also wir wissen, der Blick, habe ich vorhin gerade schon erwähnt, der muss jetzt vielleicht von der Fed so ein bisschen weg von Inflation in Richtung des Arbeitsmarktes gehen, weil Inflation und Teuerungsrate ist das eine. Wenn dann aber auch niemand mehr konsumieren kann, weil sie alle arbeitslos werden und wenn im Endeffekt die Wirtschaft wirklich einbricht, da, ja, da wird es dann problematisch, noch weniger denn je in Pauls Haut aktuell stecken. Es stellt sich halt die Frage, wie Pauls Ton bei der Pressekonferenz am Abend des FED-Entscheids sein wird. Er hat durch diese CPI und PPI-Daten dann jetzt, ne, eine Woche vorher, die wir jetzt diese Woche reinkriegen, nochmal ein Gefühl dafür, wie sieht es eigentlich aus. Wir wissen aber, ein krisenbedingtes Senken im Zuge von deutlichen Problemen der US-Wirtschaft, welche mit steigenden Arbeitslosenzahlen einhergeht, könnten diesen positiven Effekt der vom Markt antizipierten Leitzinssenkung zwecks Angleichung an die Inflationsrate einfach erstmal im Weg stehen. Und insbesondere wenn der Markt die bis zu 3 Leitzinssenkungen in 2025, werden sie eingangs angesprochen, womöglich dann auch schon irgendwann eingepreist sieht. Ne? Und da ist immer die Folge, nicht nur, dass wir, was wir vorhin gerade gesehen haben in der Grafik, dass der S&P eher dann neigt zu korrigieren, wenn wir rezessive Tendenzen sehen, sondern allen voran Risikoassets performen in diesem Szenario einfach schlecht. Und dann könnte auch ein Stück weit Krypto darunter leiden. Da müsste man sehen, Bitcoin ist vielleicht dann wieder so ein, vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, aber es wäre vielleicht womöglich für die Altcoins allen voran nicht gut. Trotz alledem, wir wollen ja hier nicht alles schwarz malen, wir wissen ja, wenn wir den September vielleicht halbwegs gut überstehen und die Zahlen dann vielleicht doch besser rauskommen als erwartet, wir haben immer noch das traditionell stärkste Handelsquartal vor der Tür, Q4. Und man muss dazu sagen, nicht nur bei Kryptos, ist auch die Jahresrallye am US-Aktienmarkt. Lassen sich die institutionellen und Fondsmanager ungern eigentlich entgehen, weil darüber werden ihre Bonis im Endeffekt auch geregelt. Also wie sieht die Jahresperformance aus? Darüber bekommen sie dann Bonis ausgeschüttet und können sie vielleicht das nächste Haus in Hamptons kaufen. Es scheint also in den kommenden Monaten eigentlich generell weiterhin alles möglich und ja, für Spannung ist gesorgt.
Ja, auf jeden Fall. Und ist auch Spannung für die kommende Woche gesorgt? Das wäre jetzt die Frage, indem wir das Hauptthema abschließen und eben ja zu der Frage kommen, welche Wirtschaftsdaten werden jetzt wichtig in den kommenden Tagen?
Ja, die zweite Handelswoche September startet mit der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise am Mittwoch, 14.30 Uhr deutscher Zeit. In der zweiten Wochenhälfte folgt dann am Donnerstag nämlich zunächst, und das wird immer ein bisschen außer Acht gelassen, die Bekanntgabe der Leitzinsen durch die EZB um 14.15 Uhr. Da wird, glaube ich, also da rechnet man mit keiner Veränderung, 2,15% stehen wir aktuell. Das deckt sich aber auch, die EZB ist ja ziemlich dran an dem Inflationsniveau in Europa. Da stehen wir ungefähr bei 2,2%. Also die EZB hat sowieso ohnehin nicht mehr so viel Raum. Die kann dann vielleicht durch den QE oder durch andere Maßnahmen probieren, noch schwächelnde Wirtschaften. Deutschland sieht ja momentan auch nicht so super aus. Frankreich, da brodelt es schon wieder. Also es gab, was habe ich gelesen, Financial Times hat schon wieder getitelt, kommt der nächste Crash durch Frankreich eingeleitet, weil deren Verschuldung ist außer Kontrolle geraten, muss man eigentlich so ein bisschen sagen. Das wird gerade noch unter den Teppich gekehrt. Da wird man sehen, ob das wirklich so einen Impact hat, weil ihr wisst, alle schauen auf die Fed. Dann haben wir am gleichen Tag, am Donnerstag um 14.30 Uhr dann, wie gesagt, diese wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA. Und zum Wochenschluss am Freitag finde ich immer interessant, wie nimmt das die Privathaushalte wahr, die von der Uni Michigan präsentierten Vorabveröffentlichungen zum einen zum Verbrauchervertrauen, also wie sehen die Verbraucher das Vertrauen in ihre Wirtschaft, und zum anderen zu den Inflationserwartungen in den nächsten 12 Monaten und in den nächsten 5 Jahren. Also quasi, wie denken die, wird es mit der Inflationsrate in den USA weitergehen.
Also eine Menge möglicher Impulse für den Markt. Ich möchte jetzt aber, wie gehabt, eben auch auf den Bitcoin-Chart schauen und fragen, ja, welche Levels wären deiner Meinung nach für die nächsten Tage 7 relevant? Auf welche Marken sollten wir schauen?
Also Bitcoin konnte die von mir in der Vorwoche genannte Marke von 10.100 US-Dollar zurückerobern und sich in den Folgetagen jetzt erstmal darüber stabilisieren. Das ist erstmal wichtig. Wir sind drüber gelaufen, haben dann hat es auf der Unterseite als Support erstmal gehalten. die unmittelbare Gefahr eines Rückfalls und Retests an diese Verlaufstiefs um knapp unterhalb der 108.000 scheinen damit zumindest kurzfristig gebannt. Nun gilt es, eigentlich den Bereich um 112.000 nachhaltig gen Norden zu durchbrechen. Wir haben es in der Vorwoche schon mal versucht, haben es auch bisher nicht geschafft, die 20-Tage-Linie nachhaltig zurückzuerobern. Das sind quasi die 20 Tage und die 50 Tage, die sind ja beide so zwei fallende Durchschnittslinien, die oberhalb des Preises aktuell laufen. Wird die übersprungen? Und da handeln ziemlich genau jetzt gerade, was haben wir, 13.36 stehen wir bei 111.800 und genau dort verläuft auch die 20-Tage-Linie. Die müssen wir mal per Tagesschluss nachhaltig dann rausnehmen. Schaffen wir das und können dann auch diese, ja, den Bereich um 112,5 ebenfalls überwinden, kämen die 50-Tage-Linie wieder in den Blick. Die verläuft aktuell bei ungefähr 113.000 und hier waren wir auch ziemlich genau am letzten Freitag, nämlich als wir einmal so hochgelaufen waren, dann wieder gescheitert per Tagesschluss. Das Positive wäre, sollte sich Bitcoin in Folge vielleicht geringer als erwarteter Inflationsdaten, sprich die fallen doch nicht so hoch aus, wie alle die Marktexperten damit nur rechnen. Vielleicht bleiben sie unverändert bei 2,7%. Ich glaube, das wäre alles Futter, das dürfte Krypto und insbesondere Bitcoin dann Rückenwind geben. Schaffen wir es dann, diese gleitende Durchschnittslinie EMA 50 rauszunehmen, immer wichtig per Tagesschluss, und dann den horizontalen Widerstand, der ungefähr bei 113,4 läuft, zu durchbrechen, sehe ich einen Sprung bis in die Zone zwischen 115,6 und 116,2. Das ist, wissen wir, das war vorher lange Zeit Support. Was Support war, kann wieder Widerstand werden. Das ist so ein Szenario, was ich durchaus als realistisch noch ansehe, so der Bereich um 116.000 vielleicht. Maximales Kursziel pro forma halber, wie schon in der Vorwoche genannt, die Linie im Sand nenne ich so schön 117.462.
Okay, was wäre, wenn jetzt eben Bitcoin im Zuge steigender Inflationsdaten erneut unter die 110.100 zurückfällt?
Ja, also kommt es zum Bruch dieser 110.1, wird ein Retest der letzten Verlaufstiefs wahrscheinlich. Der Bereich, das war auch das Golden Pocket dieser Korrekturbewegung, hatte ich erklärt gehabt, lest ihr auch immer in meinen Kursanalysen, da habe ich es alles noch genauer beschrieben. 108.300 bis 107.400 ist so die Zone, die eigentlich dann halten muss, für die Bullen wohlgemerkt. Ja, fallen wir da rein, ist dementsprechend eine Richtungsentscheidung auf der Unterseite einzuplanen. Und schwächelt der Kryptomarkt und insbesondere halt die Kryptoleitwährung an dieser Linie und wir fallen da durch und fallen weiter gen Süden, kommt die Zone um 106.000 in den Fokus. Allen voran, die Marke könnt ihr euch aufschreiben, 105.600. Die muss zwingend verteidigt werden, denn ansonsten könnte Bitcoin schnell bis 104.6, vielleicht sogar 104 durchfallen. Hier in dieser Zone verläuft nämlich auch immer je nach Anbieter, Coinbase und Binance, die sind dadurch, dass sie ein bisschen ein anderes Pricing zwischenzeitlich hatten, verlaufen auch die EMA 200, die jetzt nicht genau in jedem oder bei jedem Anbieter in der gleichen, auf dem gleichen Niveau. Hier in dieser Zone um 104.000, knapp oberhalb der 104.000, da verläuft die 200-Tage-Linie. Die ist eine starke Unterstützung. Die haben wir seit Ewigkeiten auch nicht angetestet. Also das letzte Mal, da haben wir sie geschnitten. Das war auch der Run am 21. April 25. Als wir die dann zurückerobert hatten, nachhaltig ging es auch deutlich gen Norden. Das heißt, wir haben die lange, lange Zeit nicht getestet. Die wäre dann so ein interessantes Ziel, vielleicht auch wie ein Magnet auf der Unterseite. Und da rechne ich zumindest mal mit einem Gegenbewegen, beziehungsweise dass die Bullen dann erstmal zur Stelle sind. Denn kommt es zum Bruch dieses gleitenden Durchschnitts, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Und dann wäre durchaus eine Trendausweitung gen Süden bis in den Bereich zwischen knapp 102.000 bis ungefähr 101.000 nicht mehr ausgeschlossen. Dieser Bereich fungierte, könnt ihr selber zurückgucken, im Juni nämlich zuletzt als unüberwindbarer Support für das Bärenlager, also war ein starker Support und stellt für mich weiterhin das maximale Kursziel auf der Unterseite dar, zumindest mal für die nächsten 7 Tage.
Ja, das ist klar. Danke, Stefan. Also ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten jetzt, dass wir mal wieder mehr Volatilität sehen. In den letzten ein, zwei Wochen fand ich schon eher etwas langweilig am Markt, muss ich sagen. Ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass sich die Leute dort draußen auch nicht so stark dafür interessieren. News gab es auch nicht so super viele krasse. Also jetzt gibt es vielleicht durch die Wirtschaftsdaten, durch die Inflationsthematik, durch die US-Notenbank echt so ein bisschen mehr Schwung wieder in den Markt. Ich bin echt sehr gespannt, was passiert. In diesem Sinne für euch auch interessant und wichtig, dass ihr unsere Kanäle abonniert, liked, teilt, kommentiert gerne eben. Das hilft uns, aber auch euch immer am Ball zu bleiben, weil es passiert viel und da darf man eben auch nicht den Ball, den Zug verpassen, wenn er einmal losfährt, sage ich jetzt mal. Und gerade auch Stefans Analysen, die sind auch immer wichtig, um genauere Marken zu kennen. Ihr habt ja ein paar gehört gerade schon. Stefan macht natürlich noch einige mehr in Analysen. Dafür braucht ihr aber ein Plus-Abo. Da also auch gerne mal reinschauen. Eben in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu, dass ihr ein Plus-Abo abschließt. Ansonsten, wie gehabt, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.
Ja, ich sag, glaube ich, bis Mittwoch sogar. Ne? Bist du dann auch wieder da?
Genau, Mittwoch.
Dann sind wir zum Marktupdate da. Insofern, da werden wir mit Sicherheit nochmal genauer gucken, wie sich jetzt die Woche sozusagen eröffnet hat. Ob Bitcoin vielleicht schon mal probiert, diese 112 da langsam rauszunehmen. Es wäre ja schön, ich gucke gerade. Gold hat wieder ein neues Alltime heute gemacht, aktuell oberhalb der 3600. Und das hatten wir in der Vorwoche, falls ihr es nicht gehört habt, nochmal reinhören. Da hatten wir auch darüber gesprochen. Gold zieht, was macht Bitcoin als digitales Gold etc. Da hatten wir auch ein paar interessante Vergleiche gezogen. Und insofern Gold stark, vielleicht geht Bitcoin seinen Weg und zieht, läuft dann Gold hinterher. Das wäre ja auch mal was. In diesem Sinne, bis Mittwoch sonst, ihr Lieben.